Willkommen zu einer neuen TagView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und an diesem heißen Sonntag habe ich natürlich auch wieder heiße Themen für euch vorbereitet. Ganze Menge an Themen, die in dieser Woche aufgeschlagen sind. Das haben wir nicht jede Woche so. Zunächst einmal das größte Thema für alle freie Software- und Open-Source-Entwickler. Microsoft kauft GitHub. Oh Mann, das ist eine sehr, sehr große Geschichte, zumindest für die Leute, die auf GitHub ihren Code lagern, weil die überlegen jetzt natürlich, was machen wir jetzt mit dem Code? Bleiben wir dort oder ist das der Untergang von GitHub? Genau dieses Thema werde ich als allererstes besprechen. Dann haben wir noch die Worldwide Developers Conference von Apple und wir schauen uns die Entwicklerneuheiten so ein wenig an. Dann haben wir noch ein Thema, was so ein bisschen was mit Datensicherheit zu tun hat und weshalb man vielleicht diesen ganzen Ahnenforschungsplattformen doch nicht mal so trauen sollte, weil sie natürlich eine Datengoldgrube sind für viele, die sich halt eben an fremden Daten bereichern wollen und damit lustige Sachen anstellen wollen. Dann haben wir was Neues im Kamerabereich. Sony hat dort, ja, ich würde fast schon sagen, eine kleine Revolution gestartet mit der neuen RX100 Mark VI. Aber weshalb diese Revolution vielleicht doch nur eine Evolution ist mit vielen kleinen Krücken an der Seite zur Stütze, das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Microsoft wieder einmal, also wir haben ganz, ganz viel Microsoft hier neben Apple. Die versenken diesmal ein Rechenzentrum und was es damit genau auf sich hat, das schauen wir uns dann auch noch an. Dann haben wir noch ein bisschen was Haiku-News, Haiku-OS, oje, 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 ole, 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 müsste eigentlich sein, nicht oje, 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 deswegen, weil wir immer noch auf die Beta warten und immer noch nicht da ist. Aber wir haben jetzt zumindest positive News, der LibreOffice-Port ist nun fertig und kann ausprobiert werden und da schauen wir auch nochmal genauer drauf. Dann eine News zu ZTE. Ich hatte ja bereits davon berichtet, dass die eigentlich vom amerikanischen Qualcomm-Chip-Zulieferermarkt abgeschnitten worden sind und dann erstmal gesagt haben, ja okay, wir machen unsere Hardware-Sparte quasi zu. Jetzt hat man sich geeinigt und ZTE ist quasi gerettet. Naja, so fast. Wir schauen uns nochmal an, worum es sich bei diesem Deal handelt. Dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, diesmal ganz groß. Die Pfeife der Woche, das ist diesmal Amazon. Also eine unglaubliche Geschichte, was da aufgedeckt worden ist. Ich glaube, maßgeblich von Frontal 21. Also unsere Steuergelder, wollte ich fast schon sagen, unsere Gebühren haben sich schon gelohnt so ein bisschen. Und dann haben wir noch Selfish der Woche, Version 2.2 ist da und es gibt eine neue Version meines Videoplayers. Ich werde das etwas schneller abfrühstücken. Ich weiß, es ist heiß hier bei mir auch. Ich schwitze schon bei dieser Anmoderation. Fangen wir zunächst einmal an mit Microsoft kauft GitHub. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe Anfang der Woche. Es gab vorher ja schon ein paar Gespräche dazu, dass Microsoft wohl anscheinend geplant hat, GitHub zu kaufen. Und jetzt ist es tatsächlich am Anfang der Woche rausgekommen. Anfang der Woche, ich glaube, ja genau, am Montag ist es rausgekommen, dass Microsoft GitHub für 7,5 Milliarden US-Dollar gekauft hat. Das ist schon ein größeres Sümmchen. Und man hat jetzt tatsächlich dann eine der größten Open-Source- und freie Software-Entwicklungsplattformen gekauft. Entwicklungsplattformen klingt immer so groß, aber es ist im Grunde genommen da, wo alle Leute ihren Code auslagern, wenn sie an freier Software irgendwie rumarbeiten. Zumindest zu Großteilen. Das mache ich ja auch mit meinen Softwareprodukten, die dort gelagert sind. Es liegt ganz einfach daran, es gibt etwas weniger Alternativen. Die Alternativen müssen teilweise selbst vielleicht auf den Server aufgesetzt werden. Und hier hat man bereits schon, muss man nur einen Account anlegen und hat man die Möglichkeit, seinen eigenen Code dort hochzuladen. Das ist also eine sehr bequeme Art und Weise. Und deshalb haben sehr, sehr viele freie Softwareprojekte darauf geschworen. Das andere sind natürlich die ganzen Features, die GitHub auch noch mitgebracht hat und die mit diversen Continuous Integration Systemen zum Beispiel zusammenarbeiten können. Da gibt es Hooks heißen die, nicht Hacks. Hacks wäre Captain Hook, Hooks. Hacks wäre der von Star Wars. Naja, also gibt es diverse Hooks für Continuous Integration Systeme, für Jenkins beispielsweise oder für andere Plattformen, die einem die Möglichkeit geben, dort zum Beispiel, sobald jemand einen Commit macht, diesen dann direkt in das Build-System reinzuschicken und dann neu zu bauen. Ich bin mir relativ sicher, dass da viele drauf setzen. Ich weiß gar nicht, F-Droid macht das nicht auch sowas ähnliches? Vielleicht haben sie auch ihr eigenes GitLab oder sowas, was sie benutzen oder was anderes. Aber so ähnlich funktionieren die ganzen Geschichten und deshalb war GitHub doch relativ berühmt und berüchtigt dafür. Ja, GitHub ist im Grunde genommen oder hostet im Grunde genommen ist einfach nur ein Hoster für Git-Projekte. Und Git-Projekte für die Leute, die das nicht wissen, sind Software-Versionierungsprogramme. Für die ganzen Entwickler, die eben ihre Software entwickeln, benutzen Versionierungskontrollprogramme, die einem ermöglichen, zum Beispiel zu sagen, okay, jetzt hat hier, weil wir ja mehrere Zusammenarbeiten haben mit mehreren Leuten, mehreren Entwicklern, die an dem Projekt arbeiten, hier hat jetzt jemand einen Patch, den möchte er einreichen. Okay, dann kann er einreichen. Der wird in dieses Versionierungssystem reingehauen und wenn der Patch zum Beispiel was kaputt macht, dann kann der einfach wieder rausgenommen werden, ohne was anderes kaputt zu machen an der Software. Und das ist halt eben das Tolle an der Geschichte. Das andere ist natürlich auch, man kriegt ein richtig gutes Log, was einem sagt, wer hat welchen Commit gemacht und so weiter und so fort. Ursprünglich von Linus Torvalds mitentwickelt worden als Alternative für ein proprietäres Mercurial. Irgendwie so wird es ausgesprochen. Und das wurde, also es hat sich quasi im Internet verbreitet wie der Linux-Kernel selber und diverse Linux-Distributionen. So, ich muss jetzt mal einen Schluck nehmen, weil ich habe mich gerade doch ein bisschen was verschluckt an der Fliege oder so. So, machen wir mal weiter. Also Microsoft hat jetzt die Plattform GitHub für 7,5 Milliarden US-Dollar, meine Güte, sind das viele Milliarden, übernommen. Und ja, damit dann doch deutlich mehr bezahlt, als das zuletzt erwartete. Man hat bereits ja am Wochenende schon damit gerechnet, dass da was kommen wird, aber man hat nicht damit gerechnet, dass das so teuer wird. Der Kaufpreis, wenn man den mal umrechnen würde, weil wir wissen ja alle, Dollar sind anders als Euro, sind 6,4 Milliarden Euro. Das ist immer noch sehr, sehr viel. Das hat Microsoft nicht auf der hohen Kante liegen, sondern das haben sie per Aktien bezahlt. Und es ist also eines der größeren Investitionen, die Microsoft jetzt das letzte Mal so irgendwie getätigt hat. Und wem gehörte eigentlich GitHub vorher? Es wurde 2008 als Logical Awesome, also LLC, gegründet und feierte ganz vor kurzem 10 Jahre Geburtstag. Das heißt, es ist immer noch in dieser Logical Awesome LLC gewesen und wurde jetzt das erste Mal aufgekauft. Das heißt, es war quasi immer noch im Gründungsmitgliedsbereich, also quasi, und wurde vorher noch nicht irgendwie übernommen. Und jetzt ist es tatsächlich so groß, dass Microsoft gesagt hat, wir brauchen das. Microsoft hat ja GitHub und Git, ne, ich glaube, Git war es erst einmal, selber jetzt auch, das war eine News, glaube ich, Anfang des Jahres, für die Windows-Entwicklung verwendet oder eingeführt. Und da macht es natürlich Sinn, dass sie jetzt auch eine Plattform wie zum Beispiel GitHub jetzt auch aufkaufen, um dann dort auf GitHub wahrscheinlich demnächst auch Windows weiterzuentwickeln, was also eine sehr interessante Geschichte ist, wie ich finde. Und es zeigt auch so ein bisschen den Microsoft-Wandel hin zur Öffnung und nicht irgendwie das Dämonisieren von freier Software und Open Source. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das dann jetzt auswirken wird. Ich habe ein paar Horrorszenarien noch im Kopf, wo Microsoft zum Beispiel Skype akquiriert hat. So könnte man das dann, glaube ich, am besten beschreiben. Und das quasi den Bach runterging und dann die freie Software, also Linux-Nutzer beispielsweise, aber auch macOS-Nutzer quasi im Regen stehen gelassen worden sind. Und man die Kehrtwende, glaube ich, sehr, sehr spät nur gefunden hat und das jetzt Ganze zu einer Web-App gemacht hat, die dann ja auf dem Linux-Desktop sowieso irgendwie, oder auf jedem Desktop irgendwie wie so ein Fremdkörper wirkt. Nun hat man also GitHub für eine neue digitale Ära übernommen, so sagt man selber. Und es hat schon bereits erste Auswirkungen gegeben. GitHub hat einen drastischen Wertanstieg bekommen. Und das ist ja schon dann auch sehr, sehr bezeichnend. Und natürlich mit einer großen Firma wie Microsoft hat man nicht immer die Sicherheit, dass jetzt diese Plattform dann auch so bleibt, wie sie jetzt ist. Das ist die große Frage, was hat Microsoft damit vor? Aber ich glaube, Microsoft hat aus dem Skype-Debakel und einigen anderen Debakeln, die sie erlebt haben, Nokia beispielsweise, gelernt, dass sie dann doch vielleicht einige Sachen so lassen sollten, wie sie sind und nicht zu großartig ändern sollten. Und ja, wir müssen schauen, was das für Auswirkungen hat. Zunächst einmal, jetzt habe ich bisher keine gemerkt. Ja gut, es war jetzt mal am Wochenende, in der Woche, kurz unter der Woche war mal kurz GitHub nicht erreichbar, aber ich glaube, das hat nichts mit der Microsoft-Akquirierung zu tun, sondern das ist ein allgemeines Problem gewesen, was GitHub immer mal zu hatte, dass es mal nicht erreichbar war. Wir werden sehen, was Microsoft jetzt so reinbringen wird. Ich kann mir durchaus schon vorstellen, dass wir zum Ende des Jahres einige Veränderungen auf GitHub sehen werden können, die vielleicht auch Microsoft gesteuert sind. Microsoft hat ja ein eigenes Interesse durch eben die Entwicklung jetzt von vielen Programmen, die jetzt auf Git setzen und bei Microsoft so entwickelt werden auf dieses Versionskontrollsystem und dann wahrscheinlich auf GitHub als Plattform setzen werden. Die werden da sicherlich einige Sachen noch beisteuern, die man verbessern kann. Aber eine Komplettumstellung halte ich für dieses Jahr dann irgendwie, also dass die Oberfläche umgestaltet wird oder halte ich für eher unwahrscheinlich. Da werden wir schauen, da wird frühestens nächstes Jahr wird man größere Veränderungen dann merken. Und ja, Microsoft weiß, glaube ich, jetzt mit dem richtigen Chef Satya Nadella durchaus um den Ruf von GitHub und um den eigenen Ruf, wenn sie da Kacke bauen, dass sie dann halt eben auch ausgebuht werden. So, ich will mich nicht zu allzu lang damit beschäftigen, weil wir hatten noch Apples WWDC, also die Keynote, die Worldwide Developers Konferenz, die mir eigentlich eher, ja, nicht wie eine Developer-Konferenz vorkam. Man hatte, und das kann man sehr gut in der Zusammenfassung von Heise durchlesen, die Highlights werden sogar im Video, ich glaube in einem 6-minütigen Video dargestellt. Das zeigt so ein bisschen, allzu viel gab es da wohl nicht. Ein Highlight, das werden wir gleich nochmal separat besprechen, ist iOS 12. Dann gibt es ein neues WatchOS, WatchOS 5, das hat ein paar neue Funktionen hinzugewonnen. Man setzt vor allen Dingen auf Virtual Reality, nicht nur für iOS, sondern eben auch für macOS. Und das war das, was so hervorgehoben worden ist, dass man halt eben mit seinem Tablet oder mit seinem Smartphone dann in seinem Raum zusammen irgendwie mit vielleicht auch realen Objekten, wie zum Beispiel einer Lego-Burg zum Beispiel, die man sich da aufbaut oder Feuerwehrstation oder sowas, und dann hält man sein Smartphone dahin, das scannt kurz das Lego-Gedöns oder einen QR-Code und schafft dann rund um diese Feuerwehrstation dann eine lebendige Welt, kann sogar Dinge in die Feuerwehrstation reinplatzieren oder Animationen reinhauen. Das ist schon alles recht gut gemacht, recht schön gemacht. Es ist aber nicht irgendwie was komplett Weltbewegendes oder etwas, wo ich sagen würde, das ist jetzt eine Revolution, sondern das ist die schrittweise Weiterentwicklung von dem, was auch schon andere bereits vor Apple gezeigt haben, was aber sich nicht so richtig durchgesetzt hat. Ich erinnere an Microsofts HoloLens beispielsweise, die ja ähnliche Konzepte bereits gebracht hat. Vielleicht nicht in einer so cleveren Art und Weise, aber eben mit einer besseren Immersion, glaube ich, heißt das Wort hier, das Fremdwort. Also man fühlte sich besser, mehr eingetaucht in diese virtuelle oder die eigentlich künstliche, in diese Augmented Reality, weil man halt eine Brille auf hatte und nicht eben auf das Smartphone schauen musste, um die reale Welt mit der Augmented oder mit der künstlichen Welt dann verschmolzen sehen zu können. Ja, neben den Geschichten gab es auch eine neue tvOS-Version, tvOS 12. Die wurde jetzt weiter ausgebaut und setzt als, glaube ich, erste Streaming-Plattform ebenfalls als System selber für ihre Setup-Boxen, für ihre TV-Boxen auf beide Standards, Dolby Atmos und Dolby Vision, für eben viel bessere Bilder und natürlich auch den besseren Ton. Und das wird allerdings nur auf den Apple TV 4K-Geräten unterstützt. Ich weiß gar nicht, es gibt ja noch die älteren Versionen, die kein 4K können. Es macht, glaube ich, auch noch bei der 4K-Version Sinn, soweit ich das weiß. Ja, also es hielt sich alles so ein bisschen in Grenzen. Es gab für Entwickler dann doch ein paar Ankündigungen. AR-Kit 2 für eben Augmented Reality-Entwicklung ist jetzt, steht jetzt zur Verfügung für die Entwicklung. Und es gibt natürlich auch jetzt die Möglichkeit, mit Hilfe eines neuen Formates, das zusammen mit Adobe entwickelt worden ist, diese ganzen AR-Geschichten dann besser austauschen zu können in einem neuen standardisierten Format, das auch Animationen und so weiter erlaubt und die ganzen Sachen ein bisschen was vereinfachen soll, auch von der Dateigröße kleiner machen soll. Es ist also eine ziemlich spannende Geschichte. Kommen wir, weil ich mich auch nicht allzu lang dabei aufhalten möchte, kommen wir zu iOS 12. Das wird den einen oder anderen dann doch eher interessieren. Es gab ja noch auch macOS 11, 10, 12 als Ankündigung. Das kann ich auch noch mal kurz sagen. Wie heißt es jetzt? Ich habe schon vergessen, wie es heißt. Steht das hier irgendwo? Mojave, also wie die Wüste. Ja? Ich glaube, das war die Wüste. Also macOS Mojave hat auch ein paar Veränderungen gebracht, wie beispielsweise es gibt jetzt einen Dark Mode, also die Möglichkeit, diese hellen Grautöne in einen kompletten dunklen Modus reinzufassen. Und ein paar Verbesserungen hier und da sind auch mit dabei. Stabilisierung sollen mit dabei sein. Und es soll die Möglichkeit geben, dann jetzt auch iOS-Anwendungen laufen zu lassen. Das ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde, die eben dazu führen wird, dass ja, viele reden davon, dass diese Verschmelzung von macOS und iOS irgendwie kommen sollte. Das wurde auch kurz angesprochen, wurde allerdings dementiert. Sie wollen eben macOS weiterhin behalten. Gleichzeitig wurde aber, und das halte ich für ein bisschen schizophren, die Möglichkeit gezeigt, dass die bekannten News-App aus iOS und auch die Home-App auf den Mac kommen sollen und auch weitere iOS-Programme, 12 renovierte Programme, Aktien, Sprach-Memo-App, FaceTime-App und so weiter und so fort sollen für macOS kommen. Ein bisschen enttäuschend ist, dass alte Macs außen vor bleiben und ich glaube, in Sachen iMacs wird nur noch die letzte Generation unterstützt. Und alle davor nicht mehr. Und also die Mac Pros aus dem Jahre 2010 oder 12 werden nicht mehr unterstützt. Soweit ich das weiß. Nein, doch, es werden die alten Mac Pros aus den Jahren 2010 und 2012 auch unterstützt, sofern sie eine Metal-fähige Grafikkarte haben, weil Apple vor allen Dingen in macOS wieder Metal pushen möchte und OpenGL und OpenCL vor allen Dingen dann raussortieren möchte. Das wird noch eine spannende Geschichte, wenn wir uns dann anschauen, dass im Grunde genommen auf Linux und auf Windows Vulkan sich durchsetzen wird, genauso wie auf den Spielekonsolen und Apple dann wieder seinen eigenen, ja, sein eigenes Framework da Metal verwendet, das so ja ähnlich aufgebaut ist wie Vulkan, wo man sich doch dann hätte wünschen können, ja, Apple macht doch einfach mit. Wahrscheinlich hat Apple sich gedacht, ja, wir haben ja schon angefangen mit Metal, bevor Vulkan irgendwie sich materialisierte. Und wir haben da schon so viel Research und Development reingesteckt, dass wir da weitermachen wollen. Zudem ist das ja auch optimiert für Smartphones und so weiter und so fort. Deshalb will man da erstmal dran bleiben. Die Beta-Version von macOS Mojave ist noch am Montagabend herausgekommen, als die Keynote stattgefunden hat. Und für das größere Publikum, die Beta, die soll dann später erscheinen, gegen Ende des Monats. Ja, dafür wird auch wieder eine Anmeldung benötigt und eine Veröffentlichung der finalen Version plant Apple dann erst im Herbst zu machen. Natürlich kommt das immer darauf an, ob viele Fehler noch gefunden werden und so weiter und so fort. Und ich bin mir relativ sicher, Apple wird ein bisschen was in Qualitätskontrolle dort mehr Acht geben als bei der letzten Version, die ja dann doch ein bisschen was zu Problemen geführt hat. Das also zu macOS. Wer sich das genau alles anschauen möchte, ich will das jetzt nicht allzu lang machen, der kann auf jeden Fall auf den Artikel draufklicken. Dort gibt es dieses 6-minütige Video von Heise. Zudem gibt es dort auch noch Links zu den einzelnen Punkten. Was ich ansprechen möchte, jetzt kommen wir tatsächlich zu iOS 12, ist eben das Smartphone und Tablet-Betriebssystem von Apple, das vorgestellt worden ist. Und löblicherweise soll das auch im Herbst 2018 erscheinen, aber vor allen Dingen auch Geräte bis aus dem Jahr 2013 unterstützen. Damit also 5 Jahre alte Geräte. Und damit wären sie on par mit dem, was Yola aktuell mit Selfish S2.2 zum Beispiel unterstützt. nämlich das Jolla 1. Und Apple hat natürlich ein bisschen was mehr an Produkten, die sie da unterstützen müssen. Allerdings werden natürlich auch nicht alle Geräte unterstützt, aber die meisten High-End-Geräte werden, also ich glaube, das, ich bin gar nicht sicher, ist das iPhone, dieses Kunststoff-iPhone, dieses iPhone C, 5C, ist das nicht auch irgendwie? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall alle Geräte, die mit iOS 11 liefen, laufen jetzt auch mit sollen jetzt auch mit iOS 12 laufen. Also selbst auf dem iPhone 6 Plus ist iOS 12 steht da zur Verfügung beispielsweise. Und das Tolle an der neuen Version ist, dass Apple dort mehr Leistung verspricht. Irgendwie habe ich so ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt, als ich das Ganze gehört habe, weil es mich doch stark an Selfish OS und Jollas Ankündigung zum MWC erinnert hat, weil dort Jolla auch von 40% mehr Leistung gesprochen hat und ich glaube sogar bis 60%. Und Apple hat so ähnliche Zahlen in den Raum geworfen, also etwa 40% mehr Leistung auf dem iPhone 6 Plus beispielsweise und 50% mehr Leistung als bei der Tastatur beispielsweise als bei iOS. Also einzelne Punkte wurden da auch aufgezählt. Verbesserungen gibt es natürlich auch in der Augmented Reality Funktionen. Wie gesagt, dort gibt es dieses neue Format, das nennt sich USDZ. Das wurde zusammen mit Adobe und Pixar entwickelt und soll da, dafür helfen, dass eben die ganze Geschichte vereinheitlicht werden kann. ARKit 2 habe ich auch bereits angesprochen. Die Fotos-App hat Apple nun mit einer besseren Suche ausgestattet. Die Suchvorschläge kann der Nutzer beispielsweise dann auch automatisch erkannte Bilder dann finden lassen und die dann automatisch in Kategorien eingeteilt werden. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, eine Suche zu machen und es gibt die Möglichkeit, dass Bilder automatisch in Kategorien eingeteilt werden, je nachdem, also es lernt dann auch wieder, welche Bilder wohin gehören im Grunde. Ja, auch mehrere Suchbegriffe sind nun in Fotos möglich. Das war vorher anscheinend nicht der Fall. Und die Sharing-Funktion hat jetzt eine bessere Vorschlagfunktion erhalten. Das heißt, wenn man was teilen möchte, gibt es jetzt eine Vorschlagsfunktion in der Teilen, in der Teilen-Funktion selber. Siri gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, eigene Suchphrasen hinzuzufügen, die Apps bedienen können. Beispielsweise hat man dann jetzt die Möglichkeit, Siri direkt irgendwie zu sagen, ich möchte jetzt nach Hause fahren. Und das wurde auf der Demo gezeigt. Und dann wird im Grunde genommen ein vorgefertigter Plan, den man vorher fertig ausgearbeitet hat, wird dann gestartet. Das heißt, man kann dich da ähnlich wie bei Lego oder wie bei den sehr, sehr einfachen, simplen Programmierbaukästen, hat man die Möglichkeit, verschiedene Aktionen in diesem, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in diesem Workflow, glaube ich, so heißt die App, dort hineinzulegen und dann zum Beispiel zu sagen, okay, wenn der Nutzer jetzt sagt, ich will jetzt nach Hause fahren, dann checke erstmal Autobahn, wie sieht das aus mit dem Weg und gib dann zurück. Dann als nächstes benachrichtige XYZ, dass du jetzt nach Hause fährst. Dann als nächstes schalte Radio so und so wo an. Und als letztes beispielsweise hier sende per HomeKit deinem Haus, dass es die Heizung wieder hochdrehen soll oder sowas, wenn es gerade Winter ist. Oder die Klimaanlage anmachen soll, wenn es gerade Sommer ist. Solche Geschichten halt lassen sich dort frei platzieren. Und das lässt sich nicht nur für solche interessanten Dinge machen, sondern natürlich auch für simplere Geschichten lassen sich solche automatischen Sprachkommandos im Grunde genommen oder automatischen Abläufe per Sprachkommando dann hinzufügen, was eine tolle Geschichte ist. Es lassen sich automatische Arbeitsabläufe im Grunde genommen hinzufügen, die dann per Sprachkommando aufgerufen werden können. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt. Also diese Siri-Funktion ist sicherlich eine sehr interessante Geschichte. Ja, die News-App, die in den USA vor allen Dingen die Nachrichten aus diversen Quellen irgendwie zusammenfasst, wurde im Hinblick auf Börsennachrichten und Aktien-App von Apple verbunden, sodass das Ganze noch besser funktioniert. Wir werden die News-App sowieso nicht kriegen, also ist das eher uninteressant, würde ich mal sagen. Es gibt eine Anpassung natürlich wieder für die ganzen Geräte. Das heißt, die Voice-Memo-App zum Beispiel wurde an das iPad angepasst. Die Bücher-App iBooks heißt jetzt Apple Books anstatt iBooks. und enthält einen neuen Store für E-Books und Hörbücher separat und hat einen Anschluss an CarPlay erhalten. Das heißt, man kann da auch dann, wenn man im Auto sitzt, sich ein Hörbuch anhören, was sicherlich eine sehr interessante Geschichte ist. CarPlay wurde auch erweitert in der Hinsicht, dass man da neben der Apple-eigenen App für Maps oder für Karten dann jetzt auch die Google Maps benutzen kann, was sicherlich für den einen oder anderen interessant ist. iOS 12 hat eine neue Do Not Disturb-Funktion, die den Nutzer zum Beispiel nachts nicht mehr mit Benachrichtigungen belästigt, wenn er das eben nicht möchte. Und dann lediglich die Uhrzeit wird dort dann angezeigt und alles andere wird ausgeblendet. Ja, außerdem können Nutzer auch diese Nicht-Stören-Funktion für eine bestimmte Tageszeit oder ortsgebunden sogar aktivieren und deaktivieren. Das ist eine nette Funktion. Erinnert mich so ein bisschen an, das gab es auch für Selfish Situations hieß die App. Da konnte man also auch tageszeitabhängig verschiedene Konfigurationen durchführen. Und ich glaube sogar mit GPS, ich bin mir nicht sicher. Aber jetzt hat iOS halt eben auch so etwas. Das ist eine sehr, sehr gute Funktion. Screen Time erlaubt es den Nutzern, ihre App-Nutzung zu messen. Das ist also auch eine neue App, die einem ermöglicht, so ein bisschen mehr in den Tagesablauf und wie oft benutze ich mein Smartphone, in welchen Apps schaue ich am meisten und am längsten drauf und kann das dann analysieren. Und wöchentlich kann sogar der Anwender in iOS 12, dem Anwender in iOS 12 gezeigt werden, wie er sein iPhone oder iPad dann genutzt hat. Also so eine Statistik wird dort angezeigt. Und dabei wird halt eben nicht nur eine App-Liste mit eben der Stundenzahl angezeigt, sondern auch, wann diese Apps genutzt worden sind. Außerdem wird die Anzahl der Benachrichtigungen auch dargestellt, die eine App zum Beispiel verschickt hat oder die auch eingetrudelt sind für eine bestimmte oder von einer bestimmten App. Und wer will, kann sich sogar Limits setzen. Das ist besonders, glaube ich, interessant für die Leute, ja, die sich so ein bisschen einschränken wollen, die vielleicht so in die Sucht abrutschen oder das Gefühl haben, dort abzurutschen oder die einfach mehr Freizeit haben wollen, die haben jetzt die Möglichkeit, sich dort Limits zu setzen und natürlich auch vor allen Dingen für Kinder gedacht, Eltern, die dann ihren Kindern dann Einschränkungen geben und dann beispielsweise sagen können, wie lange eine App an einem Tag genutzt werden soll. Und ja, also das ist auch eine Möglichkeit, ganz genau festzulegen, was und wie lange dann man dort an dem Gerät machen kann. Also ist eine sinnvolle Entwicklung. Dann gab es natürlich auch etwas, wo viele gesagt haben, da hat er sich Steve Jobs im Grab umgedreht und quasi in den Boden rein gebohrt. Das sind die Animojis. Da hatten wir ja schon das letzte Mal das Vergnügen mit. Die wurden jetzt um die Mi-Mojis erweitert. Zunächst einmal haben die Animojis noch weitere Charaktere bekommen einen Geist, einen Koala, einen Tiger und einen T-Rex. Zudem ist die Zungenanimation besser geworden. Das heißt, wenn man seine Zunge rausstreckt, wird eben das besser in dem Animoji dann jetzt dargestellt. Also die Zungenerkennung ist besser. Zudem gibt es jetzt für den Nutzer die Möglichkeit, alles selber zu tweaken und seinen eigenen Animoji-Charakter zu erstellen, wo man das Geschlecht auswählen kann, die Augen auswählen, die Hautfarbe, die Frisur und diverse Accessoires auch noch auswählen kann. Das ist nicht so wie bei, ich glaube, Samsung hatte das vorgestellt und ich glaube auch Sony, wo man sich einmal kurz einscannt und er erstellt automatisch einen Charakter. Das hat Apple hier nicht mit drin, sondern sie haben die Möglichkeit, sich den selber zusammenzuklicken. Oder zusammen zu tappen, in dem Sinne. Ja, mithilfe dieser Funktion gibt es dann auch die Möglichkeit, bei Gruppenchats, wenn man sich vielleicht ein bisschen was schämt, ich weiß es nicht, wozu das gedacht ist, dann anstatt mit seinem normalen Gesicht dann zu chatten, dann dieses Animoji zu verwenden für den Chat. Das wird dann über deinem eigenen Gesicht wird das gelegt. Und also keine Ahnung, wer da so eine Knaller-Idee hatte. Apropos Chat, die Chat-Funktion wurde weiter ausgebaut. Wie heißt es jetzt eigentlich? Ich habe vergessen. FaceTime. FaceTime kann jetzt mit bis zu 32 Teilnehmern kommunizieren. Ich halte das ein bisschen was für übertrieben, weil das ist ja dann Chaos, was dann herrscht bei 32 Teilnehmern. Und Apple hat sich dort auch einiges ausgedacht, um irgendwie ja die Kommunikation mit so vielen Teilnehmern dann auch wirklich realistisch vielleicht oder zumindest halbwegs realistisch dann abbilden zu können. Das heißt, auf so einem kleinen iPhone-Screen wird ja klein, in Anführungszeichen, Können natürlich nicht alle 32 Bilder irgendwie oder nur ganz klein dargestellt werden. Deshalb werden, ich glaube, die drei oder vier Leute, die aktuell gerade zuletzt geredet haben, etwas größer dargestellt. Und der, der aktuell redet, kommt erst einmal, wird dann vergrößert, also so langsam so ein Animationseffekt durchgeführt. Es würde, glaube ich, mir auf Dauer, wenn ich das benutzen würde, zu störend sein. Also ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet. Wir werden mal sehen. Aber ich glaube, durchsetzen wird sich das nicht so richtig. Ich glaube auch FaceTime, ich habe bisher noch keinen FaceTime sehen hier in Deutschland. Ist auch eher unbeliebt wie telefonieren an sich. Dann gibt es noch die Memojis. Das ist, wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe. Also die Möglichkeit, sich selber in ein Animoji zu verwandeln. Das ist dieses Memoji. Für die Leute, die es interessiert, die es mal hören eventuell, wissen jetzt, was damit gemeint ist. Und ja, das sind im Grunde genommen die neuen Funktionen, die in iOS 12 drin stecken. Natürlich noch viele weitere Sachen, die da mit drin stecken, die mit eingeführt worden sind. Aber wie ich ganz ehrlich sagen muss, es ist wirklich, ja, war das wirklich eine Entwicklerkonferenz? Ich bin mir nicht so richtig sicher, hundertprozentig. Es war sehr, sehr viel Spielerei mit dabei. Und nun ja, AR-Kit, klar, sicherlich. Für Entwickler interessant, sicherlich auch der Baukasten für Siri, Workflow, aber Animoji und Memoji, es fällt so alles so ein bisschen aus dem Rahmen, obwohl klar ist ja gut, einige Entwickler können jetzt eben diese Memojis auch benutzen und die über reale Gesichter legen, vielleicht mit AR irgendwie verbinden, aber ja, so eine Spielerei, mehr ist es glaube ich nicht. Machen wir mal besser weiter, bevor ich meine Worte hier verliere, was das angeht. Und kommen wir zu einem Fall, wo ich sagen würde, Achtung, Augen auf und Ohren auf, falls ihr Ahnenforschung betreiben wollt, also wirklich mal rausfinden wollt, was so vor 150 Jahren, was wir für Vorfahren hattet, was sie so gemacht haben, wo sie gelebt haben, wie ihr Leben so war, dann gibt es ja sicherlich irgendwann mal im Leben, interessiert man sich vielleicht dafür, gibt es Ahnenforschungsportale, zum Beispiel wie MyHeritage, die haben natürlich aber dadurch, dass sie sehr viel Informationen zu einer Person sammeln müssen oder von einer Person sammeln müssen, um die Recherche durchführen zu müssen, natürlich dann auch sehr, sehr viele persönliche Daten und sind daher ein gefundenes Fressen für eben die ganzen Datenhacker oder für Leute, Datencracker, also Leute, die auf Datensammlung gehen wollen, also eine Goldgrube im Grunde genommen. Und diesmal wurde der Dienst MyHeritage geknackt und hatte, ja, was heißt geknackt, hatte auf jeden Fall ein Datenleck. Kann ja sein, dass es nicht geknackt wurde, sondern dass da irgendwie Sachen frei rumliegen. Und 92 Millionen Accounts sind davon betroffen. Das ist schon richtig, richtig krass. Also 92 Millionen Nutzerdaten. Sagt erst mal, wie viele Leute wirklich daran interessiert sind. Und ja, die wurden unberechtigterweise kopiert. Zwar sind die Passwörter dort nur gehasht, sodass man nicht darauf schließen kann, dass jetzt irgendwie die große Passwortwelle auftritt, aber das Unternehmen verarbeitet auch DNA-Informationen. Und das ist sicherlich auch eine sehr interessante Geschichte. Es ist im Grunde genommen ein DNA-Dienst, also nicht nur ein Dienst zur Ahnenforschung, sondern auch ein Dienst, der DNA-Daten speichert. Und bereits im vergangenen Jahr sind denen die 92 Millionen Zugangsdaten abhanden gekommen. Und es wurde erst jetzt bekannt gegeben, was natürlich dann auch ein großes Problem darstellt. Also alle, die dort einen Account hatten, die haben richtig verkackt, würde ich mal sagen. Betroffen sind Nutzer, die sich vor dem 26. Oktober 2017 bei dem Dienst angemeldet haben. Das ist vielleicht ein kleines Trostpflaster, was das angeht. Danach wurde eben anscheinend die Sicherheitslücke gefixt, beziehungsweise die Daten sind also davor abhanden gekommen oder wurden dort rausgeschnorchelt, abgeschnorchelt. Ja, das Unternehmen selber stammt aus Israel und bietet anhand von DNA-Analysen Rückschlüsse auf eigene Verwandtschaft und den eigenen Stammbaum zu ziehen. Außerdem können Nutzer historische Unterlagen durchsuchen, um ihre Vorfahren zu finden. Und das ganze Unternehmen hat tatsächlich eine Marktmacht, weil man so viele Daten gesammelt hat, dass man über rund 35 Millionen Familienstammbäume verfügt. Und das ist auch schon eine sehr, sehr beachtliche Zahl, würde ich mal sagen. Es ist nicht ganz die Zahl der 92 Millionen Accounts, die dort angelegt worden sind, aber trotzdem eine ziemlich beachtliche Anzahl. Und ja, MyHeritage ist leider auch nicht selber drauf gekommen, dass die Daten abhanden gekommen sind, sondern wurden von Sicherheitsforschern darauf hingewiesen. Und demnach sind halt eben diese 92 Millionen Accounts betroffen gewesen, von denen jeweils die E-Mail-Adresse und das gehashte Passwort veröffentlicht worden sind. Und die Daten seien auf einem privaten Server außerhalb von MyHeritage gespeichert gewesen. Das heißt, jemand hat sie dort abgegriffen. Und das hat eben MyHeritage dazu veranlasst, dann die Nutzer jetzt aufzufordern, was ich für ein bisschen schräg halte, vielleicht mal ihre Passwörter zu ändern. Ja, leider gibt es auch keine Auskunft über den verwendeten Hashing-Algorithmus für die Passwörter, aber anscheinend hat man sich wohl gedacht, dass sie so sicher sind, dass dass man erst jetzt damit quasi rauskam. Und zumindest wurden diese Hash-Werte auch mit einem Salt-Wert ergänzt, sodass es davon ausgehen kann, es dauert ein bisschen was länger, so etwas zu knacken. Was ist jetzt die Reaktion auf die ganze Geschichte? Weil MyHeritage ist ja damit rausgekommen. Sie müssen natürlich jetzt bei all diesen Nutzern auch jetzt reagieren. Und sie haben zumindest jetzt schon mal reagiert, indem sie gesagt haben, okay, wir wollen in Zukunft, dass alle Nutzer ihre Accounts mit Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern. Und außerdem sollen die Nutzerkennwörter in den kommenden Tagen auch alle verfallen, so dass die Nutzer alle ein neues Passwort setzen werden müssen. Das heißt, man kriegt wahrscheinlich eine E-Mail, wo dann drin steht, Ihr Passwort ist abgelaufen. Klicken Sie diesen Link an, um ein neues Passwort zu setzen. Hoffentlich ist das dann zumindest sicher. Und da werden wir mal schauen, wie das dann weitergeht. Was die Daten selber angeht, wurden die anscheinend nicht gehackt, aber es ist nur ein erster Schritt. Die wurden also noch nicht abgeschnorchelt, aber es ist nur ein erster Schritt, weil wir ja wissen, wenn eben die Passwörter so einfach waren, hätten die Kriminellen, die sich die Daten besorgt haben, natürlich auch auf die Daten der Nutzer zugreifen können. Da das ja bis oder seit dem Oktober lief, oder bis zum Oktober lief, war da genügend Zeit, um eventuell ein paar Passwörter, einfache Passwörter zu knacken und dann auch Daten von Nutzern zu stehlen. Stehlen ist auch gut, also zu kopieren. Ja, also man kann dazu nur sagen, benutzt solche Dienste einfach nicht. Ich weiß, das Interesse ist manchmal richtig groß an die Vorfahren da nochmal ranzukommen und besonders wenn man vielleicht weniger eigene Unterlagen irgendwie zu Hause rumliegen hat oder nicht so richtig ein Stammbuch, ein vollständiges Stammbuch hat oder so, passiert ja, kann ja sein, durchaus. Sollte man dann doch auch ein bisschen was mit einem klugen Kopf dahin gehen und sagen, vielleicht nicht alles dort hochladen und speichern und vielleicht mal doch so ein paar Grundlagen einhalten, was das angeht. Aber ich würde im Allgemeinen ganz klar davon abraten, überhaupt solche Dienste zu nutzen und würde dann im Zweifelsfall zu Diensteanbietern gehen, die sowas nicht online machen, sondern also eine Person, mit der ich tatsächlich reden kann, wo dann ein persönliches Vertrauensverhältnis auftaucht und wo dann ja die Daten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht abhanden kommen können, weil sie eventuell gar nicht auf einem Server gespeichert werden, der mit dem Internet verbunden ist. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise, wenn man sich da wirklich stark für interessiert und das durchaus machen möchte. Aber ansonsten, ja, muss man einfach damit rechnen, dass wenn solche Datensammlungen existieren, dass die ziemlich interessant werden für diverse Leute, die die Daten natürlich dann nutzen können, um Leute zu erpressen beispielsweise oder eben auszuspionieren, um dann Leute erpressen zu können. Ist ja immer alles möglich. Ja. Oder also Phishing im realen Leben, wie heißt es, Betrug ganz einfach durchführen zu können, indem man sagt, okay, ich bin dein lang verschollener Onkel oder was auch immer. Was sicherlich auch eine Möglichkeit ist, um dann Betrugsmaschen aufbauen zu können. So, machen wir mal weiter mit einer anderen, mit einem anderen Thema, komplett anderem Thema und bewegen wir uns wieder zurück zur eigentlichen Technik. Es gibt eine neue Kamera, die Sony vorgestellt hat und da haben viele erst einmal von Revolution geredet. Das ist wirklich eines der besten Kameras oder Kamerareleases der letzten Jahre. Und bei genauerem Hinblicken merkt man so ein bisschen, na, eine Mogelpackung ist es dann doch schon ein bisschen geworden. Die Sony RX100-Reihe ist ja dafür berühmt und berüchtigt, eine sehr kompakte Kamera mit einem 1 Zoll Bildsensor zu verbandeln und dann gute Bildergebnisse für dieses kompakte Format dann zu erreichen. Das ist im Grunde genommen, könnte man sagen, wo Kompaktkameras so ein bisschen ausgestorben sind, ist das eine der beliebtesten Kompaktkameras im Premium-Segment vor allen Dingen, weil die Kameras, ich glaube sogar seit der ersten Kamera über 1.000 € gekostet haben. Und das ist, glaube ich, dann doch schon ein Premium-Segment. Liefern dafür natürlich aber für Urlaubsaufnahmen, für die Kompaktheit, die sie bieten, eine sehr, sehr gute Bildqualität. So war das bisher. Zumindestens jetzt hat Sony mit der RX106 eine neue Generation vorgestellt. Ich glaube, knapp 2 Jahre oder ein Jahr, nachdem die 5er-Version vorgestellt worden ist. Und diese neue Version hat für viele Nutzer den ziemlich interessanten Aspekt gebracht. Und deshalb haben viele von Revolution geschrien, ein 8-fach Zoom-Objektiv mit an Bord zu haben. Natürlich hat so eine Kompaktkamera nur ein Objektiv, also man kann Objektive nicht austauschen. Deshalb kann man die ja auch so kompakt bauen, auch teilweise. Es ist ein elektronischer Zoom natürlich auch drin, damit das Ganze auch im eingeklappten Zustand nicht allzu groß wirkt. Und man hatte bei der ersten RX100, glaube ich, bis 100 mm Reichweite in Sachen Zoom von 24 bis 100. Hatte dann, glaube ich, ab der Dreier oder ja, ab der Dreier-Version hatte man dann das Objektiv gewechselt und dann nur noch 24 bis 70 mm Zoom ermöglicht. Ich glaube, es ist ein Dreifach-Zoom, wenn ich mich nicht irre. Dann hat man jetzt mit der RX100-Version 6 einen 8-fach Zoom eingeführt, ist also dann noch einmal darüber hinausgegangen, was die erste RX100 hatte. Und man hatte es geschafft, eben jetzt, oder man schafft es jetzt von 24 bis auf 200 mm zoomen zu können und kommt dann schon in so Bereiche rein von den Super-Zoom-Kameras oder Bridge-Kameras, die teilweise an die RX10 erinnern. Das ist diese größere, sieht aus wie eine DSLR, aber ist eine Bridge-Kamera von Sony, auch mit einem festen Objektiv. Und die ersten Versionen hatten eben auch eine Brennweite von 24 bis 200 und hatten auch einen 1-Zoll-Sensor. Deshalb haben viele nach Revolution geschrien, weil eben dieses große, klobige Gerät jetzt mit der gleichen Brennweite in so ein ganz kleines Gerät reinzupacken, mit dem gleichen Sensor vor allen Dingen, also die Größe des Sensors gesprochen, sicherlich eine ziemlich große Revolution für den einen und anderen darstellt und so ein bisschen zeigt, wohin die Technik und die Reise geht. Aber natürlich gibt es auch Nachteile. Zum einen kann man das schwer vergleichen, weil die RX10 damals, oder immer noch, kann man glaube ich immer noch kaufen, ein, ich glaube, F2.8 durchgehende Blende hatte im Zoom-Bereich und die RX100 Mark 6 jetzt dann doch, was den Blendenbereich angeht, ja, deutlich abgenommen hat, muss man sagen. Wo es, glaube ich, bei der RX100 Mark 5 mit einer Blende von 1,8 losging und ich glaube, bis zur Blende von bis, ich glaube, 2,8 oder sowas ging, fängt es jetzt bei der RX100 Mark 6 bei Blende 2,8 erst an und geht dann bis zur Blende 4,5 bei 200 mm. Das ist für die Kleine des Gerätes immer noch erstaunlich, dass das Sony geschafft hat. Ist allerdings nicht mehr so, ja, überragend, würde ich mal sagen, wie es mal vorher der Fall war. Man versucht das so ein bisschen aufzugleichen, indem man andere Features noch mit einbaut. Zum einen einen Vier-Stopp, optischen Bildstabilisator. Also gerade wenn man Stillleben fotografieren möchte, sollte eben das Ganze auch mit im Low-Light-Bereich, wo ja so eine offene Blende helfen könnte, durchaus möglich sein, deutlich langsamere Verschlusszeiten zu wählen, um dann durchaus noch mehr an Licht aufnehmen zu können und noch bessere Bilder machen zu können. Und dank dieses Bildstabilisators soll das natürlich besser sein. Der Bildstabilisator muss auch besser sein, weil es gibt halt einen sehr, sehr langen Zoom-Bereich und da muss natürlich der Bildstabilisator auch dementsprechend gut sein. Was das Bokeh angeht, ist das bei 1-Zoll-Sensoren immer ein bisschen was schwierig. Die lange Brennweite bei der relativ ja noch großen Blende von 4,5 sorgt allerdings dafür, dass man noch durch die Kompression ein relativ gutes Bokeh noch erhalten kann. Da muss man aber reinzoomen. Man kann also nicht mehr so nah da dran gehen und dann auf Blende 1.8 gehen, um dann ein schönes Bokeh zu bekommen, sondern wenn man eben nah rangeht bei 24 mm und eine 2.8er Blende hat, da hat man einfach ein schlechteres Bokeh. Das muss man einfach so sehen. Da macht es also Sinn, vielleicht mehr reinzuzoomen und ein besseres Bokeh zu bekommen. Das ist aber bei allen Kameras so. Das ist einfach die Physik. Da kann man nichts dran ändern. Da kann auch Sony nichts dran machen. Deshalb ist da auch nicht viel Revolutionäres dran. Sony hat allerdings auch in der RX100 Mark VI über 315 Phasen Autofokuspunkte eingeführt. Rund 65% der Sensorfläche decken diese ab und sollen eben mit den neuen Algorithmen, die auch schon in den größeren Systemkameras von Sony verbaut worden sind, der A9, der A7 Mark III und so weiter, die Möglichkeit haben, auch viel besser zum Beispiel Augen und Gesichter erkennen zu können. Das ist also eine schöne, sehr schöne Geschichte, wenn es darum geht, zum Beispiel auch Sportaufnahmen mit dieser kleinen, kompakten Kamera zu machen, wobei natürlich dann so eine 4.000 € Kamera, teure Kamera, sicherlich mit dem viel größeren Bildsensor besser geeignet wäre. Aber zumindest hier kann man das für Freizeitsportaktivitäten durchaus dann auch mal verwenden. Und ja, der Bildsensor selber ist ein Exmor RS CMOS-Sensor mit 20,1 Megapixeln plus einem DRAM-Chip. Den DRAM-Chip kennen wir schon aus den Smartphones, die eben dafür sorgen, dass man Highspeed-Aufnahmen machen kann. Das wird jetzt in dem Fall auch die Möglichkeit sein, bei der RX100 Mark VI Highspeed-Aufnahmen durchaus auch machen zu können. 4K unterstützt es natürlich dann auch. Dieser Sensor ist RS Backside Illuminated Sensor oder Backside Illuminating Sensor. Das heißt, er wird von hinten angestrahlt, sorgt halt eben dafür, auch im Ausgleich zu eben dem weniger an Blende, was man hat, dass dort weniger Rauschen auf den Fotos dann doch zu sehen sein soll. Aber es bleibt auch mit vielen dieser Tricks dann weiterhin ein 1 Zoll Sensor, man kann also keine Wunder erwarten. Es gibt die Möglichkeit, bei voller Auflösung 24 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Also man kann quasi einen kleinen Videofilm aufnehmen. Das hält allerdings nicht, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, nicht so lange durch. Also 233 Fotos ist immerhin schon, also kleine GIF-Aufnahmen kann man damit durchaus machen, würde ich mal behaupten, wobei GIF sogar 15 Bilder wären und hier 24 Bilder genommen. Und das Tolle ist, bei 24 Bildern pro Sekunde wird die Schärfe kontinuierlich nachgezogen, das heißt, der Autofokus funktioniert dabei. Deshalb meine ich, das reicht für Sportaufnahmen sicherlich durchaus, wäre das interessant für so kleinere Freizeitaktivitäten. Ja, 4K-Videos können aufgenommen werden. Das Besondere hier ist jetzt die HDR-Funktion. Die werden also in der vollen Pixel-Auslesung dann benutzt und ohne Pixel-Binning kann man das Ganze sogar aufnehmen, was eine sehr interessante Geschichte ist für den einen oder anderen. Die Reaktionsgeschwindigkeit und Empfindlichkeit des Autofokus und der Objektivverfolgung wurden verbessert und lassen sich sogar jetzt anpassen. Da kann man also ein bisschen was mit rumspielen. Und ansonsten gibt es einen elektronischen Verschluss neben dem mechanischen Verschluss von 32.000stel Sekunde. Und das arbeitet natürlich auch dann lautlos. Es gibt, wie gesagt, wie beim Vorgänger dann den Bildschirm. Der ist jetzt ein Touchscreen geworden. Die Auflösung, glaube ich, gleich geblieben. Es gibt den OLED-Sucher. Hat sich auch nicht viel geändert. 2,35 Millionen Bildpunkte. Und der elektronische Sucher besitzt jetzt einen kleinen Würfel, der aus dem Gehäuse ein- oder ausgefahren werden kann. Das ist im Grunde genommen das gleiche wie bei den Vorgängerversionen. Vielleicht hat man ein bisschen was angepasst. Ansonsten WLAN ist mit an Bord, NFC ist mit an Bord und sogar Bluetooth ist mit an Bord. Was weggefallen ist, ist der ND-Filter. Finde ich ein bisschen schade, aber vielleicht war es einfach nicht möglich, in dieser langen Brennweite mit dem neuen Objektiv einen ND-Filter unterzubringen. Das macht es dann natürlich aber für Filmer ein bisschen was schwieriger, gerade die Selfie-Filmer. Das Gerät ist, glaube ich, 1 mm gewachsen irgendwie in jede Richtung, also ein bisschen was größer geworden. Vielleicht passen alte Cases oder was ihr da so habt, vielleicht nicht mehr so ganz dran. Ansonsten sieht es aus wie der Vorgänger und gerade für Selfie-Leute oder für Leute, die mal also so eine überall mit dabei Kamera haben wollen, auch für Vlogging und so weiter durchaus geeignet, wobei natürlich der Preis mit 1.300 € sehr hoch angesetzt ist aus meiner Sicht und auch der fehlende Mikrofonanschluss für Vlogging vielleicht ein bisschen was störendes für den einen oder anderen. Aber ja, wer das als einzige Kamera irgendwie haben möchte, der kriegt jetzt mit eben bis zu 200 mm ein sehr gutes Angebot. Wir müssen schauen, die Geräte werden jetzt ab Juni 2018 erhältlich sein, bedauern noch ein paar Wochen wahrscheinlich. Und dann wird es die ersten Tests davon auch geben. Dann werden wir sehen, wie gut die Kamera tatsächlich ist und wie die Bildqualität so ist und wie gut das Objektiv denn so ist. So, dazu machen wir mal weiter mit einem weiteren interessanten Technikprojekt, so ein bisschen würde ich mal sagen, aus dem Hause Microsoft, die so ein bisschen planen, wie könnte die Zukunft aussehen. Sie wollen nämlich ein Rechenzentrum im Atlantik versenken. Nicht um irgendwie neuen Müll zu produzieren oder zu gucken, wie man den Müll irgendwie loswerden kann. Nein, sie wollen im Grunde genommen den Server billiger auch anbieten können oder zumindest planen sie das so ein bisschen, weil natürlich so ein Server sehr, sehr viel Abwärme produziert und deshalb müssen die Serverräume sehr stark gekühlt werden. Das kostet sehr, sehr viel Strom und da hat man sich gedacht, ja, um Kosten und Energie irgendwie zu sparen, versenken wir die einfach im Meer. Da gibt es genug Wasser, das kann genug kühlen und Abwärme wegtransportieren und das haben sie jetzt gemacht. Microsoft testet also, wie gut das Meer als Kühlung funktionieren kann für so einen Server und hat vor den Orkney-Inseln, ich muss zugeben, ich habe noch nie von den Orkney-Inseln gehört. Ich kann ja mal kurz ganz schnell spontan eine Suche durchführen, wo diese Orkney-Inseln tatsächlich sind, damit ich euch ungefähr sagen kann, wo die sich befinden. Die Orkney-Insel befindet sich im Norden von England. England? Nein, 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 nein. Orkney-Inseln. Schottland, ja doch. Also im Norden von Schottland, von Großbritannien, also befinden sich die Inseln. Das ist die Inselgruppe, die eben separat ist vom Rest der Welt. Und dort hat man eben dann dieses Microsoft-Experiment durchgeführt. Man hat das Projekt Natick getauft und hat dort eine besondere Art der Wasserkühlung für sich entdeckt. Das Unterwasserrechenzentrum besteht aus 12 Server-Racks mit 864 Servern. 27,6 Petabytes an Speicherplatz sollen dort lagern und das ganze Rechenzentrum sieht aus wie ein großer weißer Zylinder. Also so ein runder Container im Grunde genommen. Mit einer Länge von 12,2 Meter und einem Durchmesser von 2,8 Metern, relativ kompakt. Es gibt ein Unterseekabel, das dann mit Strom und mit den Daten versorgt, beziehungsweise wo die Daten rübergeleitet werden. Und bis zu 5 Jahre lang möchte man dieses Rechenzentrum auf dem Meeresgrund behalten, um dann Daten auswerten zu können und ob alles dann noch funktioniert und so weiter und so fort. Die Idee dahinter ist es eben auf diese Art und Weise sehr, sehr viel Energie und Kosten für die Kühlung zu sparen, weil natürlich nur noch Energie für die Rechner geliefert werden muss und nicht mehr sehr, sehr viel Energie für extra Kühlungsanlagen geliefert werden muss. Und das kann man halt unter Wasser ganz besser durchführen als auf dem Land selber natürlich. Und ja, in Zukunft könnte es durchaus sein, dass unsere Rechenzentrum, wenn da einer mal da fragt, wo liegt deine OnCloud oder deine Nextcloud und du sagst nicht bei dir zu Hause, so, ja, die liegt da im Atlantik irgendwo. Wäre eine coole Sache, oder nicht? Natürlich braucht es dafür auch eine Infrastruktur und es kann nur in der Nähe von irgendwelchen Inseln oder Inselgruppen dann passieren. Und es wäre vielleicht für die ein oder anderen Inselgruppen sicherlich ein lukratives Geschäft, da diese Plätze dort anzubieten, zu verkaufen. Weil natürlich dann dadurch auch die Infrastruktur für die Inselgruppen dann besser gemacht werden kann. Aber es muss in der Nähe von Inselgruppen sein, weil wie gesagt, ein Kabel mit Stromversorgung und mit der Datenanbindung muss natürlich auch erfolgen. Kleiner Exkurs, glaube ich, in der Geschichte oder kleine gute Nebenwirkung für die Inseln, die vielleicht ein bisschen was weiter weg sind irgendwo. Die haben natürlich dann die Chance, bessere Stromanbindung vielleicht zu bekommen und vielleicht auch eine bessere Internetanbindung zu bekommen, dadurch, dass halt eben dann vielleicht die einen oder anderen auf die Idee kommen könnten, diese ganzen Unterwasserserver dann nutzen zu wollen. Es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn der Server ausfällt und ich habe dort wichtige Daten rumliegen. Das ist noch nicht so richtig da irgendwie geklärt, aber man geht zumindest bei Microsoft erstmal davon aus, dass die Schäden seltener auftreten sollten, da in den Rechenzentren natürlich auch keine Menschen arbeiten. Microsoft davon ausgeht eben, das größte Problem und die größten Ausfälle von Rechenzentren wird durch Menschenhand irgendwie geschaffen. Also es gibt da auch keine Alarmanlage für Feuer oder sowas. Das heißt, da kann also auch nicht irgendwie Festplatten kaputt gehen durch einen Feueralarm. Können auch nicht Festplatten kaputt gehen durch einen Feueralarm. Und Es ist auch sehr interessant, weil natürlich dann dadurch, dass da auch keine Menschen arbeiten, man dieses ganze Klima, wo die Server dann arbeiten, umgestalten kann. So hat man die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ziehen die ganze Luft dort ab. Wir machen also quasi einen luftleeren Raum dann nicht ganz, aber man kann den Sauerstoff zumindest entziehen. Das sorgt dann eben dafür, dass wahrscheinlich keine Brände entstehen können. Und man kann natürlich auch Wasserdampf herausziehen und muss halt eben nicht darauf achten, dass das Ganze irgendwie für Menschen human noch gestaltet ist, also das Ökosystem dort. Und das soll halt eben dafür sorgen, dass zum Beispiel Korrosion gar nicht entstehen soll oder möglichst groß verhindert werden können soll. Und das hilft natürlich dann auch für die Langlebigkeit dieses Rechenzentrums. Im Winter 2015 und 2016 hatte man schon mal einen Test vor der kalifornischen Küste durchgeführt. Und da war es allerdings noch eine kleinere Kapsel, die man dort hatte. Also ein bisschen was kleiner als jetzt das, was man getestet hat. Und die wurde nach dem Charakter Leonard Philpott aus dem Halo-Universum benannt. Und war etwas kleiner, wurde auch auf dem Meeresboden versenkt und Microsoft hatte in dem Test vor allen Dingen untersucht, wie jetzt die Auswirkungen auf die Flora und Fauna ist, wenn man eben so eine Kapsel dort versenkt. Und allgemein natürlich auch, wie es im Inneren aussieht. Mit der Luftfeuchtigkeit und den Bedingungen, den Klimabedingungen, wie sich die eventuell dann auch ändern. Das heißt, Microsoft arbeitet da schon was länger dran und es könnte durchaus sein, dass die Firma, auch andere Firmen vielleicht davon profitieren können, in Zukunft dann auf solche innovative Ideen zurückzugreifen, wie man Serverräume vielleicht noch ein bisschen was sicherer gestalten kann, zumindest gegen Ausfälle schützen angeht. So, genug zu dem Thema. Kommen wir wieder zu einem reinen Software-Thema und beschäftigen uns ein bisschen was mit Haiku. Haiku habe ich lange nicht mehr besprochen. Ich warte immer noch auf die Beta. Ich update relativ regelmäßig mein Notebook, wo Haiku draufläuft. Jetzt gibt es was Neues, ein neues Futter für die Leute, die Haiku in der neueren Version laufen haben. Also mit der neuen GCC 6er Version oder sowas ist jetzt die Möglichkeit geschaffen worden, LibreOffice auf Haiku ausführen zu können. Also die komplette LibreOffice Suite in der Version 2.6 irgendwas Alpha ist jetzt auf Haiku rausgekommen, beziehungsweise lässt sich dort laufen. Dort gibt es Beweisfotos für, die das ganz deutlich zeigen, wie es auf Haiku läuft. Ob und wie gut es dann läuft, ob es stabil läuft, das müssen wir noch schauen, aber wir können es jetzt schon zumindest mal ausprobieren. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Es ist eine Alpha-Version erstmal von LibreOffice selber. Und es ist natürlich dann auch noch die erste Version überhaupt, die auf Haiku irgendwie erscheint. Deshalb rechnet wohl damit, dass da noch einige Bugs drin sind. Aber ihr könnt es ganz einfach per Package Man unter Haiku installieren. Einfach mal Package Man Update und dann Package Man Install LibreOffice machen. Man braucht noch vielleicht noch eine Bibliothek. Also ihr könnt euch den Thread auch durchlesen, den ich verlinken werde, wo dann die Leute auch diskutieren darüber, was, wo sie es ausprobiert haben, was da noch für Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder was man machen muss, wenn es Probleme gibt. Also sehr interessante Geschichte, wie ich finde. LibreOffice jetzt also auch auf Haiku. Es gibt auch zahlreiche Bilder, die die diversen Software-Projekte von LibreOffice dann zeigen. Calc zum Beispiel, Draw, Writer natürlich auch und Impress. Also könnt ihr auf jeden Fall euch da mal durchklicken und euch die Bilder anschauen. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie ich finde. LibreOffice auf Haiku. So, jetzt muss ich kurz in meinen Themenblock reinschauen. Wir haben schon fast eine Stunde geredet, es geht aber noch weiter. ZTE ist gerettet. Naja, fast, habe ich geschrieben. Denn im Handelsstreit mit den USA einigt sich jetzt ZTE mit denen. Das US-Handelsministerium hat einen Vergleich in Höhe von 1,2 Milliarden Euro mit eben den Netzausrüster und Smartphone-Anbieter ZTE bekannt gegeben. Und man hat sich eben darauf geeinigt, 1,4 Milliarden Euro. Dollar sind 1,2 Milliarden Euro etwa und die müssen dann schrittweise von ZTE irgendwie bezahlt werden, um dann weiterhin auf Qualcomm-Chips beispielsweise zugreifen zu können. Und ZTE muss eben laut der Mitteilung des US-Handelsministeriums eine Strafe in Höhe von 1 Milliarde Dollar erst einmal bezahlen und dann weitere 400 Millionen Dollar werden dann als Pfand hinterlegt. Und dann bei zukünftigen Regelverstößen sollen die dann einbehalten werden. Diese Zahlungen kommen laut Handelsministerium zusätzlich hinzu zu knapp 900 Millionen Dollar, die das Unternehmen bereits im Rahmen des ursprünglichen Vergleichs im März 2017 gezahlt haben. Das heißt, es ist schon ein bisschen was länger, dass es da das Problem gab. Es ist ein ziemlich umstrittener Deal, muss man ganz ehrlich sagen, weil es so ein bisschen an Erpressung erinnert und wir müssen schauen, ob ZTE diesen Deal jetzt annehmen wird oder den auch wirklich auch einhalten wird. Aber es sieht zumindest danach aus, dass dann jetzt ZTE wieder auf die Beine kommen könnte. Wir haben noch nichts von ZTE gehört, was dieses Wiederanfahren der Produktion angeht, weil sie haben tatsächlich ohne Chips, die sie hatten für ihre Smartphones im Grunde genommen, große Teile der Produktion einfach stillgelegt. Ob das jetzt nur temporär war, weil sie sich gedacht haben, wir werden uns schon irgendwie einigen, oder ob sie die Leute tatsächlich gefeuert haben. Im letzteren Fall wird es natürlich schwieriger, jetzt die Produktion wieder anzufahren, weil sie Leute alle erstmal einstellen müssen und nicht jeder wird wahrscheinlich zurückkommen wollen. Also, ziemlich interessante Geschichte. Nur ein Update, was ich geben wollte, weil ich ja mal darüber geredet habe. So, jetzt kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
So, fangen wir mit der Kategorie Pfeife der Woche an. Das ist diesmal Amazon geworden, weil da hat Frontal 21, glaube ich, war es, eine wirklich unglaubliche Geschichte aufgedeckt, was Amazon angeht. So hat man mehrere Mitarbeiter befragt und ist zu dem Ergebnis gekommen, nach ein bisschen Recherche. Ich kann euch das verlinkte Video auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Nachrichten, was das angeht, sich das mal anzuschauen. 43 Minuten lang geht das Video. Nee, eine Minute lang geht das Video. Es gibt noch eine Dokumentation zu Amazon. Die geht 43 Minuten lang. Es ist ein ganz kurzes Video. Es ist eine Behauptung, und auch teilweise bewiesen worden, auch durch Aussagen der Mitarbeiter, dass wenn man Produkte bei Amazon kauft, beispielsweise ich habe ein neues Smartphone bei Amazon gekauft und merkt dann so nach einem Tag oder nach 2 Tagen oder innerhalb von 14 Tagen auf jeden Fall, ah, das gefällt mir noch nicht ganz so oder ist ein bisschen was zu groß oder es rutscht mir ständig aus der Hand, fällt nicht auf den Boden, das soll es natürlich nicht, aber es rutscht mir ständig aus der Hand oder hier hat ja kein Kopfhöreranschluss, ich habe keinen Bock, einen Adapter zu kaufen oder die Adapter, die da beigelegt sind, sind alle Kacke, ich schicke es zurück. Was passiert dann? Ja, kulant oder 14 Tage Rückgaberecht müsste eigentlich funktionieren. Amazon nimmt es zurück. Man könnte dann sich vorstellen, okay, Amazon verkauft es dann wieder unter fast neuwertig, weil man hat es ja nicht lange genutzt. Etwas billiger dann in ihrem Warehouse oder in ihren Schnäppchenangeboten. Die haben ja da so einen Warehouse-Deal, glaube ich, oder wo sie halt eben solche Produkte anbieten, zumindest dem Anschein nach. Und jetzt kommt raus, das stimmt gar nicht. Amazon macht die Produkte mit Absicht dann kaputt, beziehungsweise schreddert die einfach, wirft sie weg. Und das ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ich habe jetzt das Smartphone-Beispiel gebracht. Wir wissen, ich weiß noch nicht ganz genau, ob das mit Smartphones nur passiert. Im Gespräch waren Waschmaschinen, Kühlschränke und solche Geräte zum Beispiel. Da stelle ich mir erstmal ein bisschen was schräg vor, dass man sich eine Waschmaschine kauft und die dann wieder zurückschickt, weil sie nicht richtig funktioniert oder was? Ich habe keine Ahnung. Dann wäre es natürlich ein Servicefall eher. Aber man schickt das Kühlschrank zurück, weil er einem nicht gefällt oder was? Also das ist so eine Wegwerfmentalität der Gesellschaft. Also ich kann es mir schwer vorstellen, dass ich einen Kühlschrank kaufe, erst einmal bei Amazon, das zuallererst. Nur wenn er wirklich im Preis sehr, sehr günstig ist im Vergleich zu Mediamarkt, Saturn und wie sie alle heißen oder andere Anbieter. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass er da ankommt, wunderbar funktioniert, also keinen technischen Defekt hat, aber mir der von der Farbe nicht gefällt oder von der Größe nicht gefällt. Also Größe nicht gefallen, das wäre was anderes. Also ich kann es verstehen, wenn man sich vielleicht vermessen hat und der Kühlschrank ist zu breit, passt halt nicht in die Nische, wo man es gedacht hat. Dann kann man natürlich, kann ich verstehen, zurücksenden, aber dann ist man selber schuld, würde ich mir fast schon sagen. Aber es passt nicht in mein Hirn rein, dass man sowas kauft und dann sagt, okay, gefällt mir nicht, schick's zurück. Und es ist ja kein Kleidungsstück, es ist ein Kühlschrank, verdammt noch gar. Das kann man nicht, da muss eine Speditionsfirma beauftragt werden, das wieder zurückzunehmen. Das ist also ein Riesenaufwand. Und ich glaube, man muss auch selber dafür bezahlen. Aber es ist das eine, was ich nicht kapiere, dass man es dann zurückschickt, wenn es technisch in Ordnung ist. Das andere ist, was ich überhaupt nicht, was dann überhaupt nicht in meinen Kopf reinkommt, ist, dass Amazon das nimmt, das Produkt, und merkt oder weiß, okay, das ist technisch gar nicht kaputt. Wir machen es jetzt einfach technisch kaputt, damit wir es verschrotten können. Das ist das, was ich überhaupt nicht kapiere, anstatt das unter neuwertig dann weiter zu verkaufen. Ah, also Leute, Amazon. Ich will mich nicht allzu lange darauf aufhalten, aber ist ganz klar, Pfeife der Woche, Elektroschrotthersteller Amazon. So könnte man das auch sagen. Perfekte Geräte einfach zu verschrotten, ist einfach, macht einfach keinen, überhaupt keinen Sinn. Also Rückläufer, Rücksendungen in den Schredder reinzustecken, das ist einfach sinnlos. So, aber wir sind schon über eine Stunde. Ich will mich nicht allzu lange darauf aufhalten. Ihr könnt euren Senf dazu abgeben im Kommentarbereich. Einfach reinposten. Wir machen mal weiter mit dem Sailfish der Woche. Dort ist nur nach etwa einer Woche Sailfish S 2.2 erschienen. Also die finale Version, nicht die EA-Version. Also 2.2.0 ist da. Hat die gleiche Versionsnummer 2.2.0.29. Da hat man keinen weiteren Patch mit reingehauen. Das heißt, auch die Sachen, die ich angesprochen habe, die zum Beispiel nicht so richtig funktionieren oder Probleme machen, wie beispielsweise, dass die ABI gebrochen worden ist bei dem Share, also bei den Teilen-Plugins, die waren sowieso nie supported worden von Sailfish.js offiziell. Deshalb haben wir gesagt, ja, ist so viel Arbeit, das reinzustecken. Verschieben wir auf 2.2.1 eventuell, aber auch die meisten, weil jetzt das SDK für die Version 2.2.0 auch, glaube ich, in der Beta-Version zumindest erschienen ist oder sogar schon in der finalen Version erschienen ist. Man hat dort weiterhin dann die Möglichkeit, weiterhin ganz einfach die Möglichkeit, dort auch dann die Plugins neu zu kompilieren gegen 2.2 und dann funktionieren die auch wieder. Also, 2.2 ist draußen. Ich habe letztes Mal, glaube ich, ausführlich darüber geredet, was es so an Neuerungen gibt und dann Bugfixes und so weiter und so fort. Deshalb würde ich da jetzt nicht viel Neues erzählen zu. Machen wir mal weiter mit einem zweiten Punkt des Sailfish der Woche, denn ich habe eine neue Version meines Videoplayers. LLS Videoplayer in der Version 1.9.7 ist erschienen. Ist eine etwas größere Version, anders als man das erwarten könnte von dem Versionsnummernsprung. Zum einen gibt es ein paar optische Verbesserungen, neue Icons für YouTube und für Browse Files. Und außerdem gibt es jetzt einen neuen Dateimanager, einen vollen, kompletten Dateimanager. Das heißt, der Advanced Dateimanager und der simple Dateimanager sind quasi weggefallen oder der simple wurde in einen Advanced umprogrammiert und einen vollwertigen Dateimanager programmiert, jetzt die Möglichkeiten hat, nicht nur Dateien zu kopieren, zu löschen, sondern auch die Eigenschaften der Dateien zu bearbeiten, also die Rechte, Lese-Schreibrechte zu setzen, neue Ordner zu erstellen, Dateien umzubenennen, beispielsweise ist auch alles möglich. Das ist also mit hineingewandert. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in diesem Dateimanager Bookmarks anzulegen. Es gibt also eine etwas einfachere Bedienung des Dateimanagers. Die meisten Bookmarks sind schon vorausgeliefert. Da hat man direkten Zugriff auf das Root-Verzeichnis, die SD-Karte, das Home-Verzeichnis, Dokumente, Bilder, Videos und Musik. Und man hat die Möglichkeit, auch eigene Bookmarks, eigene Orte dort einzupflegen. Und dann beispielsweise, wenn man auf der SD-Karte irgendwo versteckt im Unterordner einen Musik- oder Videoordner hat, hat man die Möglichkeit, den ganz einfach in dieses Menü hineinzupacken. Und das Tolle ist, da sich diese Komponente des File-Managers der Videoplayer mit zum Beispiel WebCat teilt, aber auch mit Encode teilt und mit ein paar anderen Programmen teilt, werden diese eigenen Bookmarks, die eigenen Orte, die man dort abgespeichert hat, auch in den anderen Programmen zukünftig zur Verfügung stehen. Und ich kann jetzt schon mal die Bombe so ein bisschen platzen lassen. Es wird mit WebCat 1.2.9.9 wird es auch die Möglichkeit geben, sich seinen Icon, ein eigenes Icon für die Dateimanager-Funktionen von WebCat auf den Desktop zu legen. Da gibt es also ein kleines Bookmark-Icon im Menü, was man anklicken kann und dann wird ein Icon für den WebCat-Fileman erstellt und da kann man dann auf den Dateimanager zugreifen, wenn einem der Dateimanager so gefällt. Man braucht also keinen eigenen Dateimanager mehr. Filecase funktioniert ja, wurde ja quasi die Entwicklung eingestellt und funktioniert leider mit der Version 2.2 nicht mehr. Man muss es patchen, aber ist leider kein Open Source, deshalb kann man das dann auch nicht wieder neu veröffentlichen. Jetzt habe ich gedacht, ich baue den File Manager unter WebKit einfach aus, soweit, dass der als handelsüblicher Dateimanager dann genutzt werden kann. Und die ersten Früchte sehen wir jetzt. Zurück zum LS Video Player, der hat dann noch weitere Funktionen erhalten. Zum einen gibt es jetzt Support für M3U-Dateien. Das ermöglicht einigen, die da einen Feature-Request hatten, die wollten irgendwie TV-Streams anschauen und diese werden, der verschiedenen TV-Kanäle, werden meistens in M3U-Dateien angezeigt oder gespeichert. Und jetzt gibt es halt eben die Möglichkeit, diese dann auch zu öffnen im Playlist-Editor und dort dann auch einzeln anzuklicken, um dann die Videos abspielen zu können. Das ist also auch eine wunderbare Geschichte. Ansonsten wurden noch ein paar Warnungen gefixt und es gibt ein Update von YouTube DL im Hintergrund. Also beide Daumen nach oben dafür. Für die Leute, die es sich anschauen wollen, die können sich runterladen. Für das Tablet und für das Smartphone gibt es die neue Version des LLs Video Player. So, jetzt habe ich ein bisschen was überzogen, aber wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt. Viele, viele Themen. Ich hoffe, in der nächsten Woche wird es ein bisschen was weniger. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Spaß dran und bis zum nächsten Mal. Das war's für diese TechView Podcast Folge und bis zur nächsten Show.